grüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zur Eich, zur Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich begrüße auch Herrn Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau zur Eich, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Wie jeden Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem Thema das christliche Gebet. Das ist der vierte große Teil im Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns bereits im dritten Kapitel über das Gebetsleben, wobei wir uns innerhalb des achten Artikels mit dem Kampf des Betens beschäftigen. Heute steigen wir ein in das Thema demütige Wachsamkeit des Herzens. Gebet ist eine Herzenssache, die meine demütige und wachsame Herzenshaltung braucht. Wir steigen jetzt ins Thema ein, dem katholischen Katechismus, und zwar auf der Seite 684 mit der Nummer 2729. Dort heißt es: Oft wird das Beten durch die Zerstreuung erschwert. Beim mündlichen Gebet kann sie die Worte und deren Sinn betreffen. Sie kann aber auch tiefergehend denjenigen betreffen, an den wir uns im betrachtenden und inneren Gebet beten, aber auch im liturgischen und individuell gesprochenen Gebet richten. Wollten wir auf die Zerstreuungen Jagd machen, gingen wir ihnen in die Falle, während wir doch nur zu unserem Herzen zurückzukommen brauchen. Eine Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Sich dessen demütig vor Gott bewusst werden, weckt unsere Liebe, die ihm nichts vorzieht, wenn wir ihm entschlossen unser Herz schenken, damit er es reinige. Hier ist der Ort des Kampfes und der Entscheidung, welchem Herrn wir dienen wollen.
Es gibt ja nicht nur falsche Vorstellungen über das Gebet, die wir immer wieder bekämpfen müssen und die uns manchmal suggerieren möchten, dass das Gebet ja gar keine Frucht bringt, dass es keinen Nutzen hat, sondern es gibt auch ganz konkrete Schwierigkeiten. Der Katechismus wird hier sehr konkret. Wer kennt sie nicht, die Zerstreuungen im Gebet? Dass wir plötzlich mit den Gedanken irgendwo sonst sind, nur nicht da bei dem, was wir beten. Hier wird der Katechismus uns helfen. Und zwar erklärt er, dass es verschiedene Arten von Zerstreuungen gibt. Einerseits können sie die Worte und deren Sinn betreffen. Also, dass wir uns zu wenig bewusst sind, welche Worte wir da sprechen, aussprechen. Und dass wir durch die Zerstreuung eben den Sinn dieser Worte gar nicht mehr richtig mehr erfassen. Das führt dann dazu, dass unser Gebet unter Umständen nicht mehr so ganz aus der Tiefe des Herzens kommt, sondern im Grunde genommen, wie Jesus das sagt, ein Geplapper wird, einfach ein Lippenbekenntnis. Es geht über die Lippe, aber wir sind zu wenig mit dem Verstand dabei, wir überlegen uns zu wenig, was die Worte bedeuten, und wir überlegen zu wenig den Sinn dessen, was wir da aussprechen. Und deshalb hat dann das Gebet natürlich auch nicht diese Frucht, wie es sonst eigentlich haben könnte. Also das ist eine Sache, die wir immer wieder kennen. Plötzlich merken wir, wir wissen gar nicht mehr, Grunde genommen, was wir beten. Das geschieht vor allem auch zum Beispiel beim Rosenkranzgebet, dass wir da nicht mehr bei den Worten sind und auch nicht mehr die Wiederholungen der Gesetzchen betrachten, sondern irgendwie mit den Gedanken abschweifen. Es kann aber auch, so sagt der Katechismus, Gott selber betreffen, also denjenigen, den wir im Gebet ansprechen, dass wir zwar beten, aber plötzlich gar nicht mehr richtig wissen, mit wem wir da sprechen, dass es irgendwo das Du nicht mehr da ist. Auch das ist eine Zerstreuung, die wir sicher alle kennen. Plötzlich merken wir, ich bin zwar am Beten, aber ich merke irgendwo, ich spreche nicht mehr zu Gott. Und das ist eine andere Form der Zerstreuung. Wir können nicht Jagd machen auf die Zerstreuung. Im Gegenteil, die Zerstreuungen, die sind da. Und ich habe schon manchmal gesagt, dass die Zerstreuungen sicher nicht das Schlimmste sind. Wenn wir versuchen wollten, sie zu erfassen, dann würden wir sowieso immer weiter weggehen. Grundsätzlich kann man die Zerstreuungen ganz kurz analysieren. Der Katechismus sagt, dass die Zerstreuungen offenbaren, woran wir hängen. Also letztlich ist es natürlich eine gewisse Konzentrationsschwäche. Wir können uns nicht so voll konzentrieren, dass wir mit dem Herz immer dabei sind. Es zeigt also auf, wo unser Herz hängt. Und In diesem Sinne sollten wir also immer wieder ein bisschen die Zerstreuung ganz kurz analysieren, so sagt es der heilige Ignatius von Loyola, und dann merken, wissen, was für ein Geist dahinter steckt. Es können nämlich Zerstreuungen durch den bösen Geist verursacht werden. Und dann haben wir schlechte Zerstreuungen, schlechte Gedanken beim Beten. Und die sollten wir ganz kurz erfassen, das heißt also merken, dass es böse Gedanken sind, dass es schlechte Gedanken sind, die mit dem Gebet eigentlich nichts zu tun haben, die mit Gott nichts zu tun haben, die im Gegenteil uns von ihm wegführen möchten. Und dann sollen wir diese Gedanken sofort zurücklassen, diese Zerstreuungen sofort hinter uns lassen und uns wieder neu konzentrieren darauf, was wir beten. Also zurückkehren zu diesem Punkt, wo wir gerade sind beim Gebet. Es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist beim Beten eingreift und uns irgendetwas in Erinnerung ruft oder irgendetwas aufzeigt, und dann bleibt der Gedanke, der Geist wieder anhängen. Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert bei einer Predigt. Plötzlich kommt irgendein Wort, wie ein Stichwort, und dann beginnen Sie nicht mehr der Predigt zu folgen, sondern Sie beginnen selber über dieses Wort Ihre eigene sozusagen Predigt zu gestalten, darüber nachzudenken, was das jetzt, Sie bleiben einfach dabei hängen. Und dann merken Sie, also wenn Sie dann wieder wie wach werden, dann merken Sie, dass der Priester mit der Predigt schon an einem ganz anderen Ort ist und Sie haben wie den Faden verloren. Das ist nicht so schlecht, das ist nicht so schlecht. Wichtig ist eben, wenn es ein guter Gedanke ist, dann soll man ihn kurz ergreifen und sich vornehmen, dass nach dem Gebet das erledigt wird. Der Katechismus kommt noch auf solche Dinge zurück. Sie sind nicht nur schlecht. Also, eine Zerstreuung, so sagt der Katechismus, offenbart uns, woran wir hängen. Und er zitiert da Matthäus im Kapitel 6, die Verse 21 und 24, wo es heißt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dann im Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Also hier ist der Ort, sagt der Katechismus, der Ort des Kampfes und der Entscheidung, welchem Herrn wir dienen wollen. Wie gesagt, es gibt also Zerstreuungen, die vom bösen Geist kommen, und es gibt Zerstreuungen, die eigentlich vom Heiligen Geist gegeben werden, in einem gewissen Sinne. Und diejenigen des bösen Geistes, die sollen wir immer wieder sofort zurücklassen, erkennen, dass es eine böse Zerstreuung ist, und zurückkehren zu dem, was wir gerade beten.
Herr Pfarrer Rellstab, Sie haben vorhin herausgestellt, Zerstreuung bedeutet in Gedanken abschweifen. Sie sind jetzt auch darauf eingegangen, dass es eben Zerstreuung gibt, die vom Bösen inspiriert ist, und andererseits Zerstreuung, die vom Heiligen Geist inspiriert ist. Ja, wie kann man die Zerstreuung denn genauer verstehen? Stellen Sie sich vor, da ist eine Frau und die sagt, ist es denn vom Bösen, wenn ich einfach an meinen Sorgen hänge? Meine Sorgen sind ja nicht einfach eine Gedankenlosigkeit und ich kann meine Sorgen nicht loswerden. Wie würden Sie das Hängen an Sorgen näher erklären? Ist das eine Zerstreuung, die negativ vom Bösen ist oder nicht?
Die ist sicher nicht vom Negativen, nicht vom Bösen, sondern das sind natürlich Dinge, die uns sehr beschäftigen. Wenn wir beten, dann ist ja das Gebet auch ein Teil unseres ganzen Lebens, und auch mit dem ganzen Leib beten wir mit. Und daher ist es auch wichtig, dass wir all unsere Sorgen im Gebet vor Gott bringen. Manchmal ist es sinnvoll, oder es ist immer sinnvoll, wenn wir zum Beispiel vor einem Rosenkranzgebet einige Minuten, 1, 2, 3 Minuten, je nachdem, wie lange das wir brauchen, all diese Sorgen, die uns jetzt im Herzen vorhanden sind, die unseren Gedanken umtreiben, dass wir sie vor Gott hinlegen, ihm sagen, Herr, das macht mir Sorge. Dies macht mir Sorge, jenes macht mir Sorge. Und wenn ich das einfach kurz ausspreche, ganz bewusst ausspreche, Gott hinlege Und dann sage jetzt in all diesen Anliegen, die ich dir genannt habe, möchte ich jetzt den Rosenkranz beten, dann hilft das schon sehr stark, um vor Zerstreuungen ein bisschen geschützt zu sein. Aber grundsätzlich, wenn solche Gedanken kommen, Sorgen wegen den Mitmenschen, den eigenen Kindern, was auch immer, dann einfach auch hineinnehmen, sofort wieder ins Gebet und halt im Herzen wieder neu sagen, Herr, ich schenke dir all diese Menschen, ich schenke dir diese Sorge, sorge du, sorge du. Und das kann dann das Vertrauen auch wieder wecken und dann habe ich auch etwas, wofür ich wirklich bete. Und dann ist es auch sehr gut, dass ich für etwas Konkretes beten kann. Dann hat mein Gebet auch wirklich einen tiefen, tiefen Sinn.
Das bedeutet also, dass der konkrete Bezug von meinen Sorgen im Alltag auf Gott hin, der Bezug also eines vertrauensvollen Gebetes, dass ich mich an Gott anvertraue in meinen Sorgen, dass dann eben eine Zerstreuung umgewandelt werden kann in ein Gebet.
Ja, so kann man es auch sagen, ja.
Ja, schön. So fahren wir also dann fort mit der Nummer 2730. Wir lesen da, der Kampf gegen unser Besitz- und herrschsüchtiges Ich besteht in Wachsamkeit und Nüchternheit. Wenn Jesus auf die Wachsamkeit drängt, bleibt sie immer auf seine Person und sein Kommen bezogen. Am letzten Tag und jeden Tag, heute. Der Bräutigam kommt mitten in der Nacht. Der Glaube ist das Licht, das nicht erlöschen darf. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht, so im Psalm 27, Vers 8.
Manchmal, vor allem wenn wir nicht so geübt sind beim Beten, dann fällt uns das Beten manchmal auch sehr schwer. Und dann sind wir versucht, das Gebet abzukürzen. Und wir suchen jede Gelegenheit, um das Gebet abzukürzen. Und das zeigt dann, dass unser Herz vielleicht nicht ungeteilt bei Gott ist und dass wir noch andere Schätze haben, dass unser größter Schatz nicht Gott ist. Und das ist im Paragraph, den wir vorhin gelesen haben, sicher auch zentral enthalten. Und hier wird es noch einmal aufgenommen, und zwar im Sinne, dass es ein Kampf gegen unser Besitz- und herrschsüchtiges Ich ist. Ja, wir sind manchmal wirklich sehr egoistisch. Wir denken nur an uns und eben nur mit großer Mühe begeben wir uns manchmal ins Gebet. Und das zeigt, dass wir mehreren Herren gleichzeitig dienen wollen. Wir wollen Gott nicht ganz auf der Seite lassen, aber letztlich ist unser Herz nicht ganz bei Gott, sondern es ist eben an vielen Zerstreuungen, an vielen Möglichkeiten zum dem Gebet ausweichen gebunden. Und daher sollen wir immer wieder wachsam sein, aber auch nüchtern. Der Kampf gegen unser Besitz- und herrschsüchtiges Ich besteht in Wachsamkeit und Nüchternheit. Also wenn wir wachsam sind und auch unser Herz in diesem Sinne ertappen, wie es halt geteilt ist und nicht ungeteilt Gott anhängt, dann sollen wir das demütig ertragen und vor Gott bringen. Und in dieser Wachsamkeit der eigenen Überprüfung auch ganz nüchtern feststellen, dass ich halt auf dem Weg bin. Aber wenn ich das erkenne und wenn ich dann mich bemühe, auch will, es geht im Gebet und in der Beziehung mit Gott immer um den Willen auch, dann ist es möglich, dass aufgrund all dieser Dinge ich mich doch wieder besser Gott schenken kann. Also es braucht meinen Willen, dass ich mich Gott hingebe, dass ich mein Herz ihm schenke. Wenigstens für die Zeit jetzt dieses Gebetes, das ich verrichte. Jesus mahnt ja uns immer wieder zur Wachsamkeit. Und zwar im Hinblick auf seine eigene Person. Wir sollen wachsam sein, dass wir mit ihm verbunden sind. Wir sollen wachsam sein, dass wir sein Wort auch im Alltag ernst nehmen und erfüllen. Wir sollen wachsam sein für den letzten Tag, für die letzte Stunde. Und dieser letzte Tag, der kann jederzeit sein. Und deshalb sagt der Katechismus auch für das Heute, für das Jetzt. Also jetzt, wo ich bete, jetzt, wo ich mich mit Gott beschäftige, soll ich nüchtern und wachsam sein, im Sinne, dass ich mir bewusst bin, mit wem ich spreche, was ich tue und dass alles, was ich jetzt tue in diesem Gebet, auch etwas mit dem Ewigen zu tun hat.
Jetzt kann ich ja auf den Gedanken kommen, auf den dualistischen Gedanken, dass es einerseits das Besitz- und herrschsüchtige Ich in mir gibt und andererseits das betende Ich, also das Ich, das sich Gott wirklich öffnet. Ist dieser dualistische Gedanke berechtigt?
Grundsätzlich können wir von uns sagen, von uns allen sagen, dass wir Gutes und Böses in uns haben. Wir haben manchmal eine ganz große Liebe und manchmal haben wir Wut, Zorn. Das ist im gleichen Herzen irgendwo verborgen. Also ich denke, so dualistisch ist das nicht, sondern es ist einfach eine Realität unseres Seins. Wir haben viel Gutes, aber wir haben, wenn wir das eben nüchtern anschauen und wachsam anschauen, auch das Böse. Wir haben die Liebe, aber wir haben auch die Ungeduld. Plötzlich merken wir, dass unsere Liebe unvollkommen ist, weil ich die Geduld verliere oder eben zornig werde oder was auch immer. Wir haben die Liebe zu Gott, eine Sehnsucht nach Gott und im Handumdrehen sind wir wieder fähig, irgendetwas gegen die Gebote zu verstoßen, die Dinge Gottes nicht ernst zu nehmen und so weiter. Also das ist einfach da etwas, das in uns drin ist, das Gute und das Böse, das Herrschsüchtige und das Betende, beides ist in uns.
Und wie kann ich diese Wachsamkeit und Nüchternheit wirklich jemandem nahebringen? Mit dem Gedanken, es ist notwendig, dass ich wachsam und nüchtern bin.
Also grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man auf dem geistlichen Weg weiterkommen möchte, dass es eine ganz große Ehrlichkeit zu sich selber braucht. Das ist die Nüchternheit, auch die Wachsamkeit. Also dass man einfach diese Selbstkritik sich aneignet, dass man sich überprüft, ohne jetzt irgendetwas zu verniedlichen, irgendetwas zu beschönigen, dass man sich einfach mal vor Gott hinstellt und sich so anschaut, wie man ist. Eben die guten Seiten, man kann das vielleicht auch mal aufschreiben, das Gute, das in mir ist, aber auch das Schlechte. Das ist wie eine Gewissenserforschung, die wir dann machen. Und so kann man die Wachsamkeit üben. Als Hilfe sind natürlich immer die 10 Gebote gegeben, aber auch die Worte Jesu helfen uns sehr, einfach uns zu prüfen. Und je mehr wir uns prüfen und je mehr wir uns selber erkennen, umso mehr kann durch diese Erkenntnis der Heilige Geist in uns wirken und uns zu größerer Heiligkeit führen.
Welche Früchte kommen denn bei mir dabei zustande, wenn ich jetzt sage, ja, ich will wachsam und nüchtern sein? Frau Rescher, viele Menschen brauchen so einen gewissen Antrieb, ein Ziel vor Augen, dass sie sagen, ja, wenn ich mich jetzt darum bemühe und darum bete, dass ich wachsam bin und nüchtern bin und wirklich auch meine Schattenseiten sehe, ja, was bringt es mir? Kann ich dann wirklich innerlich frei werden? Was meinen Sie dazu?
Man wird immer besser. Man wächst, man wird liebesfähiger, wenn man sich in der Nüchternheit wachsam verhält. Nüchtern sein, Nüchternheit bedeutet auch, dass man die Bewegungen von himmelhoch jauchzen und zutiefst betrübt ein bisschen mehr ausgleichen kann. Wenn wir uns auf den Weg mit Gott begeben, dann haben wir immer wunderbare Erlebnisse mit Gott, so richtige Highlights oder wir sagen dem auch Tabor-Erlebnisse, wie Jesus auf dem Berg Tabor verklärt worden ist, so haben wir wunderbare Erfahrungen der Nähe Gottes, fast der Verklärung. Und da müssen wir aber wie Jesus auch wieder hinuntersteigen in die Ebene. Und das sind dann manchmal sehr nüchterne Sachen, sehr schwierige Sachen, also himmelhoch jauchzend und zutiefst betrübt. Und Nüchternheit bedeutet auch, dass man sowohl im Himmel hoch jauchzen diesen Moment zwar genießt und sich bewusst ist, das ist ein schöner Moment, aber in dem Sinn nüchtern ist, dass man weiß auch, es geht irgendwann wieder vorbei. Und genauso, wenn man zutiefst betrübt ist, nüchtern sein heißt, das nicht zu überbewerten, dass man dann nicht alles ändert, dass man nicht alles über den Haufen wirft, sondern, das kommt auch später noch im Katechismus im Zusammenhang mit der Trockenheit, sondern nüchtern feststellt, das ist jetzt halt auch wieder ein Moment und der geht auch wieder vorbei. Auch das gehört zur Nüchternheit. Und wenn ich so wachsam bin und mich immer wieder überprüfe, ob ich wirklich nach den Weisungen Gottes lebe, ob mein Leben wirklich aus dem Glauben gestaltet ist, aus dem Wort Gottes gestaltet ist, dann gibt es eine ganz tiefe innere Freude, einen tiefen inneren Frieden, die Liebe wächst und man wird einfach irgendwo, eben wie ich gesagt habe, besser. Das heißt, das ist das Wachstum in der Heiligkeit. Das heißt nicht, dass es dann nie mehr Rückfälle gibt, dass man nie mehr in diesem Sinne abstürzt, dass man nie mehr eine Sünde begeht. Aber auch wenn dann das geschieht, dann kann man nüchtern feststellen, okay, jetzt lege ich das wieder Gott in seine Barmherzigkeit und stehe wieder auf, wie Jesus auf dem Kreuzweg auch dreimal gefallen ist und wieder aufgestanden ist und gehe meinen Weg weiter. Das bedeutet ein bisschen die Nüchternheit in der Wachsamkeit.
Es wird also deutlich, dass der Kampf gegen unser Besitz- und herrschsüchtiges Ich verbunden ist mit dem wachsenden Glauben. Und in der nächsten Nummer wird auch deutlich, dass die Trockenheit verbunden ist mit dem reinen Glauben. Wir lesen in der Nummer 2731 eine weitere Schwierigkeit, besonders für jene, die aufrichtig beten wollen, ist die Trockenheit. Diese gehört zum inneren Gebet, wenn das Herz von Gott wie getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Dies sind Augenblicke reinen Glaubens, welcher mit Jesus treu in der Todesangst und im Grab ausharrt. Wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es reiche Frucht. Falls die Trockenheit daher rührt, dass das Wort auf Felsen gefallen ist und darum keine Wurzeln schlagen konnte, gilt es, um die Bekehrung zu kämpfen.
Das ist auch wieder sehr schön, wie der Katechismus hier ganz konkret von einer Schwierigkeit beim Beten spricht, nämlich von der Trockenheit. Das ist nicht dasselbe wie einfach die allgemeine Lustlosigkeit, weil man sein Herz noch zu wenig Gott geschenkt hat, weil Gott noch zu wenig der Schatz meines Herzens ist. Trockenheit, das sind einfach Momente, das können auch über längere Zeit kann das dauern, wo man wie keinen geistlichen Trost mehr empfängt, wo man wie das Gefühl hat, man ist von Gott getrennt, er spricht nicht mehr zu einem, man hört seine Stimme nicht mehr. Man ist, wie der Katechismus hier sagt, wie getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen. Das sind Momente, die man in reinem Glauben aushalten soll. Das heißt, reiner Glaube bedeutet, dass man da nichts ändert, dass man nicht einfach aufhört zu beten, nicht einfach aufhört, religiös zu sein, sondern dass man das einfach im Sinne des mit Jesus auf dem Kreuzweg Gehens in seiner Todesangst und in seinem Grab ausharrt. Dass man das aushält und nichts dabei ändert. Das ist sehr wichtig. Und eben Nüchternheit heißt dann in diesem Moment, man weiß auch, irgendwann geht die Trockenheit wieder vorbei und man wird Gott wieder ganz stark spüren. Aber auch in solchen Momenten ist es wichtig, ein bisschen sich selber zu überprüfen, also die Wachsamkeit. Der Katechismus zitiert hier das Gleichnis vom Sämann im 8. Kapitel des Lukas-Evangeliums und ganz konkret die Verse 6 und 13, wo es heißt, ein anderer Teil des Samens fiel auf Felsen und die Saat und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Und dann bei der Erklärung, beim Vers 13, Kapitel 8 im Lukas-Evangelium, heißt es, auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Also diese Menschen, die haben das Wort Gottes mit Freude, himmelhoch jauchzend, aufgenommen. Und dann kommt wie eine Zeit der Prüfung. Ignatius sagt, Ignatius von Loyola, der große Lehrmeister der geistlichen Übungen, sagt, wenn man in der Trockenheit ist, soll man sicher nichts verändern an seinen Entscheidungen. Und man soll sich ein bisschen prüfen, woran es liegt. Es kann daran liegen, dass man sich nicht mehr so sehr mit dem Glauben auseinandersetzt, dass man nachlässig geworden ist und dass deshalb Gott seinen Trost zurücknimmt, wie ein bisschen zurücknimmt. Und sobald man dann wieder anfängt, den Eifer, den religiösen Eifer wieder zu leben, dann kommt dieser Trost auch wieder. Es kann natürlich eine Versuchung des Bösen sein, der uns das Gute wieder wegnehmen will, der uns weismachen will, dass ja alles keinen Sinn hat, dass man ja nur traurig wird. Es kann aber auch sein, dass Gott nach einer gewissen Zeit der Tröstung sich wie zurückzieht, ich habe das auch schon erklärt, und schauen möchte, wie jetzt der Gläubige im Glauben weitergeht. Er ist also wie ein Kind, ein kleines Kind, das seine ersten Schritte macht auf dem Weg ins Leben. Wir sind dann als Christen, wir machen die ersten Schritte in unserem Glaubensleben. Und dann nimmt er sich wie ein bisschen zurück und schaut einmal, ob man auch jetzt noch treu bleibt, auch wenn man nicht dauernd diese wunderbare Tröstung Gottes empfängt. Das ist nicht nur am Anfang des geistlichen Lebens so, sondern das kann sich immer wieder wiederholen. Das gibt es immer wieder. Und da kann man einfach wieder denken, jetzt zieht sich Gott wieder ein bisschen zurück und möchte einfach meinen reinen Glauben. Und im reinen Glauben, da kann nichts geschehen. Da bleibe ich Gott treu, komme was wolle. Denken Sie vielleicht auch an das Buch Daniel, wo Meshach, wie heißen die drei? Meshach und Abednego und der dritte ist Shadrach. Shadrach, Meshach und Abednego, die wurden in den Feuerofen geworfen. Und zuvor haben sie dem König Nebukadnezar gesagt: König, glaube uns, der Einzige, der uns aus diesem Feuerofen retten könnte, ist Gott. Aber auch wenn er uns nicht rettet, wir werden uns nie von Gott abwenden. Das ist doch diese wunderbare Treue zu Gott. Und Gott hat dann diese drei gerettet aus dem Feuerofen. Er hat einen Engel hineingeschickt und sie konnten zurückkehren aus dem Feuerofen unversehrt. Und aufgrund dieses Wundes ist dann auch König Nebukadnezar zum Glauben an den einen Gott, den Gott Israels, also unseren dreifaltigen Gott, gekommen. Also nichts ändern, treu bleiben, auch wenn etwas halt jetzt nicht so gut läuft. Das will der Katechismus hier mit der Trockenheit, oder man möchte Ignatius mit dieser Trockenheit erklären. Und der Katechismus erklärt, dies sind also Augenblicke reinen Glaubens, welche mit Jesus treu in der Todesangst und im Grab ausharrt. Einfach bei ihm bleiben, nichts ändern, treu sein. Bei der Seligsprechung von Mutter Teresa hat man festgestellt, dass sie über Jahre hinweg in dieser inneren Trockenheit gelebt hat. Und diese Trockenheit hat auch sehr intensiv Johannes vom Kreuz erlebt. Und in vielen seiner Gedichte schreibt er darüber. Er erklärt dann auch, dass diese Trockenheit auch damit zu tun haben, dass Gott uns reinigen möchte, dass er unsere Sinne reinigen möchte, dass er uns helfen möchte, immer mehr im reinen Glauben Gott anzugehören. Wenn wir jetzt aber in der Trockenheit, das ist auch noch eine Möglichkeit, feststellen, dass es eigentlich aufgrund eines Nachlassens im religiösen Eifer dazu gekommen ist, dann sollen wir um die Bekehrung kämpfen. Dann sollen wir wieder versuchen, halt eine Beichte abzulegen, die Nachlässigkeiten ehrlich bekennen und dann dürfte sich auch wieder eine Veränderung dieses Zustandes einstellen. Der Katechismus erklärt auch diese Möglichkeit.
Wir fahren nun fort mit den Versuchungen im Gebet, und zwar mit der Nummer 2732. Die häufigste und verborgenste Versuchung ist unser Mangel an Glauben. Dieser äußert sich weniger in einem erklärten Unglauben als in der tatsächlichen Bevorzugung anderer Dinge. Wenn wir zu beten beginnen, stellen sich tausend Arbeiten und Sorgen, die wir für dringlich halten, als wichtig dar. Dies ist der Moment, da offenbar wird, wem das Herz den Vorzug gibt. Das eine Mal wenden wir uns an den Herrn als unsere letzte Hilfe, aber wir sind nicht immer wirklich von seiner Hilfe überzeugt. Das andere Mal machen wir den Herrn zu unserem Verbündeten, doch das Herz bleibt überheblich. In allen diesen Fällen offenbart unser Mangel an Glauben, dass unser Herz noch nicht demütig genug ist. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen, so in Johannes Kapitel 15, Vers 5.
Als ich noch im Seminar war, hat mir mein geistlicher Begleiter damals erklärt, dass im Grunde genommen, sobald man ins Gebet geht, ganz viele böse Geister kommen, die uns an alles Mögliche erinnern wollen, damit wir ja nicht beten. Also es kommt uns in der Erinnerung, dass wir noch jemandem telefonieren sollten. Es kommt uns in Erinnerung, dass wir noch einen Brief oder ein E-Mail schreiben sollten oder dass wir noch einen Besuch abstatten sollten oder noch etwas einkaufen sollten oder noch irgendwie einfach alles Mögliche. Er hat ja auch erklärt, dass im Grunde genommen vor den Eingängen der Kirchen ganz viele Dämonen sind, die uns solche Dinge wieder einflüstern, sobald wir in die Kirche gehen wollen. Es kommen uns so viele Dinge in den Sinn, die wir ja noch tun sollten. Und das zeigt dann, dass ein gewisser Mangel an Glauben vorhanden ist. Eben nicht, wie der Katechismus sagt, ein erklärter Unglaube, sondern es ist eine tatsächliche Bevorzugung anderer Dinge. Wir stellen dann andere Dinge vorne hin und sie sind wichtiger, als jetzt zum Beispiel in die Heilige Messe zu gehen. Vielleicht haben Sie es auch schon gemerkt, Sie haben sich einen vorgenommen, unter der Woche einmal in die Messe zu gehen und dann kommt noch dies und jenes und das und plötzlich ist die Zeit der Messbeginn vorbei und Sie sind nicht gegangen. Das sind dann so eben diese Dinge da. Das zeigt sich auch, wie stark ist der Glaube, wie sind auch die Wertungen, was ist einem wichtig, wo ist unser Herz, kann ich diese Versuchungen überwinden? Das sind Versuchungen im Gebet. Es zeigt sich aber auch, dass wir manchmal wie in einem Anflug der letzten Hoffnung Gott als unsere letzte Hilfe anrufen, aber doch nicht ganz überzeugt sind von seiner Hilfe. Also wir sagen wie, jetzt mit dir Gott, ich hilf mir jetzt und dann dies doch nicht ganz überzeugt ist. Das ist dann ein halbherziger Glaube. Das ist auch ein Mangel an Glaube, der eben, wenn wir um etwas bitten und das nur halbherzig tun, dann merken wir selber, dann wird es uns nicht gegeben. Es ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen können. Und die andere Erfahrung, die hier der Katechismus noch aufnimmt, manchmal nehmen wir Gott zu unserem Verbündeten. Also eben jetzt mit dir, Gott, will ich mir vornehmen, das und das zu machen. Und dann bleibt man überheblich. Also man setzt dann nicht sein ganzes Vertrauen auf Gott, sondern meint, ich kann es ja trotzdem selber machen. Und das wird auch nicht zum richtigen Ziel führen. Also das sind auch ganz wichtige Dinge, die hier der Katechismus sagt. Wenn wir mit Gott etwas tun wollen, dann sollen wir wirklich ganzes Vertrauen auf ihn haben. Wenn wir ihn anrufen als letzte Hilfe, dann soll es wirklich von ganzem Herzen kommen. Jesus hat gesagt, glaubt nur, dass ihr es erhalten habt und ihr werdet es empfangen. Glaubt nur. Also wenn ihr es wirklich mit Überzeugung glaubt, dann wird euch vieles gegeben. Aber wenn man so halbherzig betet, nicht ganz überzeugt ist, dass es hilft, dann wird es auch nicht in demselben Maße fruchtbar werden. Der Katechismus hat hier also sehr, sehr subtil, sehr genau, sehr, sehr klar die Probleme beim Beten, die Versuchungen im Gebet herausgearbeitet. Und schließlich zitiert er auch noch Johannes 15,5, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das ist ein Wort, das einem sehr, sehr nachdenklich macht. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Nichts, was dann das ewige Leben gibt. Wir wissen ja, viele Menschen tun Dinge gänzlich ohne Gott. Sie glauben nicht an Gott, sie tun es nicht zur Verehrung Gottes und doch tun sie Dinge. Aber wie viel von diesen Dingen führen dann letztlich den Menschen in die Not, ins Elend? Wir haben zwar das Gefühl, es sind wunderbare Errungenschaften für die Welt, aber bringen all diese technischen Errungenschaften die Menschheit wirklich weiter? Es ist nicht wie ein langsames sich selber das Grab schaufeln. Wir kippen ja immer mehr in eine ökologische Katastrophe. Wir bringen Menschen um, anstatt dass wir ihnen helfen. Und ich denke, genau das passiert, weil halt viele Wissenschaftler ohne Gott die Dinge in Angriff nehmen. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen, sagt Jesus. Das Nichts, das ist nicht etwas Halbes, sondern es ist einfach nichts. Also nichts, was uns letztlich weiterführt als Menschen, weiterführt zu Gott, was uns letztlich dann ein Gut ist, ein ewiges Leben ist. Das, dieses Wort soll man immer wieder bedenken und dann wieder neu versuchen, alles, egal was es ist, zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung Gottes zu tun.
Herr Pfarrer Hestab, im Grunde genommen geht es doch um das Wachstum im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Darf ich ganz konkrete Vorstellungen von Gottes Hilfe haben?
Eine gute Frage. Es geht tatsächlich darum, dass wir wachsen im Vertrauen auf Gottes Hilfe, auf seinen Beistand. Wir werden noch darauf zurückkommen, wir haben das auch schon erklärt. Gottes Hilfe ist letztlich immer eine Hilfe, die uns als Menschen, die unsere Seele weiterbringt. Eine Hilfe, die nur dann gegeben wird, wenn sie uns nützt, zu unserem Heil, zu unserem ewigen Leben nützt. Gott gibt uns nichts, was uns schaden könnte. Und eben der Schaden, der beläuft sich immer auf die Rettung oder den Verlust der eigenen Seele. Gott hat das einzige Interesse, uns bei sich zu haben, dass wir das ewige Leben gewinnen. Und alles, was in diesem Sinne dienlich ist, das ist seine Hilfe, die gibt er. Und was diesem Ziel, das ewige Leben zu erreichen, nicht hilfreich wäre, das wird er uns nie geben. Und daher hat der Katechismus auch früher schon gesagt, dass wir halt immer wieder überprüfen sollen, ob wir um die rechten Güter bitten. Das wird auch später noch einmal kommen. Gerade wenn wir die erfahren oder das Gefühl haben, unser Gebet wird nicht erhöht. Eine Prüfung, eben die Wachsamkeit, auch die Nüchternheit, analysieren, worum bete ich, ist das wirklich ein Gut, das mich letztlich weiterbringt, oder ist es etwas, das mir im Endeffekt nicht förderlich ist? Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet.
Ich denke schon. Das ist sicherlich jetzt schon klar rübergekommen. Herr Pfarrer Rellstab, ich möchte Sie bitten, dass Sie uns doch einen Gedanken mit für den Alltag geben im Hinblick auf die Schwierigkeiten beim Beten und auch auf die Versuchungen im Gebet.
Gerade wenn wir eine Form der Trockenheit verspüren, einfach den reinen Glauben wieder einmal betrachten, dass wir einfach aus reinem Glauben ganz bei Gott sind und nicht das Gefühl haben, es sei jetzt schlimm, dass ich nichts verspüre, sondern einfach da bin, wie Jesus oder wie Maria unter dem Kreuz, machtlos etwas zu ändern oder einfach bei Jesus, bei der Grabesruhe, wie der Katechismus das gesagt hat. Ich finde das noch ganz wichtig. Man muss nicht immer das Gefühl haben, wenn man betet, da müsse man wunderbare Erlebnisse haben, man müsse Gefühle haben und so weiter. Nein, im Gebet geht es auch um den reinen Glauben. So wie Jesus wirklich in der Nüchternheit des Kreuzes, sogar im Leiden, das alles ausgehalten hat aus Liebe zu uns, so ist es auch, wenn wir die Trockenheit aushalten, ein Akt der Liebe, ein Akt des reinen Glaubens.
Ja, danke, Herr Pfarrer Rellstab, für Ihre Ausführungen hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb zum Thema demütige Wachsamkeit des Herzens. Das nächste Mal fahren wir fort mit den Versuchungen im Gebet. Herr Pfarrer Rellstab, ich bitte Sie, dass Sie uns zum Schluss der Sendung noch Ihren priesterlichen Segen spenden.
Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, segne Sie, stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand. Er helfe ihnen, ihr Leben ganz nach seinem Willen auszurichten. Er schütze sie stets vor allen Anfechtungen des bösen Feindes. Er schenke ihnen auch Gesundheit an Körper, Seele und Geist. Führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke Ihnen nochmals und alles Gute. Auf Wiederhören, Herr Pfarrer Rellstab.
Auf Wiederhören, Frau Zureich, und auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich, dass Sie mit zugehört haben hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Herzen wirklich einen wachsenden Glauben erfahren und dass auch der reine Glaube in Ihnen immer mehr zum Vorschein kommt. Ihnen alles Gute, Ihre Marianne Zureich.